Hallo, sehr schön hier zu sein vor so vielen Menschen. Ich bin völlig überwältigt. Ich freue mich, euch einen Einblick in mein letztes Stück zu geben, in unser letztes Stück zu geben, Freiheit Echse. Und ich lasse hier gleich mal auf der nächsten Folie so im Hintergrund ein paar Bilder aus der Produktion laufen, damit ihr so ein bisschen visuellen Eindruck bekommt. Das Stück war inhaltlich sehr, sehr dicht und ich tue mein Bestes, hier einen groben Abriss zu geben. Ich habe schon ganz viele Themen aussortiert, die nicht in diesem Vortrag es geschafft haben, sodass wir am Schluss noch zu einem Q&A kommen können. Die Premiere war im November in München und der Vorlauf zu diesem Stück war der, dass ich im vergangenen Jahr eine Produktion gemacht habe, wo ich mich um die Big Tech-Oligopole und die demokratiegefährdende Wirkung auf die Gesellschaft beschäftigt habe, auch ein bisschen mit digitalem Kolonialismus und Überwachung schon. Das war in der Deutschen Oper Berlin. Und jetzt ist dieses Stück sozusagen eine Art Fortsetzung, wo ich jetzt nochmal tiefer in die ganzen Ideologien und Hintergründe gehen wollte, weil einige Dinge mir schon irgendwie aus der Geschichte etwas bekannt vorkamen. Es wird sicherlich so die ein oder andere Überschneidung zu anderen Talks geben. Das lässt sich, glaube ich, aufgrund der Aktualität leider nicht vermeiden. Meine These ist, dass die Tech-Oligarchen alte autoritäre, koloniale und misogyne Ideen recyceln und in eine Sprache der Innovation, der Zukunft und des Fortschritts verpacken und sie als Malware auch in die Technologien injizieren. Und damit gibt es Auswirkungen auf Institutionen, auf Infrastrukturen und auch auf die Vorstellung von Körper und Leistung in der Gesellschaft. Los geht's mit dem Manifest des Futurismus von 1909, geschrieben von Filippo Tommaso Marinetti. Ihr kennt es vielleicht schon, das war ein Unterstützer von Mussolini, also ein Faschist. Er hat sehr stark in diesem Manifest den Kult der Geschwindigkeit, kleiner Link zum heutigen Akzelerationismus, gefeiert. Es ging um eine Technologiebegeisterung noch vor dem Ersten Weltkrieg, also noch relativ ungetrübt, um das Auto, um den Zug, um eine sehr brutale, zerstörerische Einstellung zu Technologien. Es war wissenschaftsfeindlich, er war begeistert von Massenaufmärschen und Fahnen, passend zum faschistischen Gedankengut. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht, was euch vielleicht bekannt vorkommt. Wir wollen den Krieg verherrlichen, diese einzige Hygiene der Welt. Also der Krieg als etwas Karthatisches wird da auch dargestellt. Die Vernichtungstat des Anarchisten und eben die Verachtung des Weibes. Wir werden sehen, die Misogynie, die Frauenfeindlichkeit zieht sich bei den Futuristen schon durch und ist natürlich auch heute im Silicon Valley und unter den Tech-Oligarchen, wie ihr sicherlich schon wisst, sehr stark zu spüren. Er hat dann später noch ein weiteres Manifest geschrieben, er hat ganz viel geschrieben und das fand ich interessant, denn da geht es zum einen um die Mensch-Maschine-Verschmelzung, schon ein Vorgriff so auf die Überwindung des Alters und der Punkt, den ich so ein bisschen interessanter als den Rest fand noch, war, dass er geplant hat, wie der Mann sich alleine ohne Frau fortpflanzen kann. Also er wollte die Reproduktion sozusagen maschinell lösen und zwar aus dem Grund, weil er der Meinung war, Männer dürften sich nicht so viel mit Gefühlen und mit Begehren beschäftigen, sondern sie müssten sich auf die Entwicklung von Technologien und auf heldenhafte Taten konzentrieren. Das Ganze erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an den Sprech der Incels. Ich habe mich mit denen auch mal länger beschäftigt und der Incel-Attentäter Elliot Rodger, den vielleicht der ein oder andere von euch kennt, der hat in seinem Manifest davon fabuliert, die Sexualität abzuschaffen und Frauen zur Reproduktion einzusperren und künstlich zu befruchten. Also das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Gedanke. Dazu lasse ich jetzt mal zur Beruhigung ein paar Frauen aus der Tech-Geschichte laufen. Ada Lovelace. Die ENIAC-Programmiererinnen und es ist ja so, dass Frauen im Coden eine ganze Zeit lang wirklich sehr, sehr stark vertreten waren, weil das Tippen galt als Frauensache, das war natürlich klar in ihren Händen, während die Männer sich um die Hardware gekümmert haben und ab dem Punkt, wo dann Geld damit zu verdienen war, hat sich das dann so ein bisschen verändert, aber nochmal im Rückgriff auf Marinetti. Heute sagt Peter Thiel so Dinge wie, wir können nicht mehr groß denken, weil die Welt zu risikoscheu und weiblich geworden ist. Women aren't serious people. Curtis Yarvin habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die Unternehmenskultur hat sich von ihrer männlichen Energie entfernt. Wir müssen sie nach der Kastration wieder einführen. Mark Zuckerberg, das erinnert alles so ein bisschen an Björn Höcke, der auch schon lange nach seiner Männlichkeit sucht. Und auf Social Media sieht man dann heute dank diverser Bildgeneratoren im rechten Lager solche Bilder oder eben auch solche. Das Pepe-Meme kennt ihr sicherlich alle. Worauf ich hinaus will, ich möchte nicht über den geplanten Kampf im Kolosseum sprechen, sondern ich möchte darauf hinaus, dass die Antike wieder stark im Kommen ist. Hier Mark Zuckerberg mit seinem Cäsar-Zitat auf dem T-Shirt, entweder Sack oder nichts, also geklaut von Cäsar. Jay Graber hat da zum Glück gut geantwortet mit ihrem T-Shirt, eine Welt ohne Cäsaren. Und daneben sehen wir noch die Statue, die Zuckerberg seiner Frau in den Garten gestellt hat, angeblich nach alter römischer Tradition. Da hat man sowas in der Art aber gar nicht gefunden. Manchmal ist es vielleicht dann doch von Vorteil, wenn man nicht mit seinem Dropout plant, sondern die Uni zu Ende macht. So. Es geht nämlich weiter mit diesem Missverständnis zum alten Rom, dass das Ganze eine einzige Fête Blanche gewesen sein soll. Das ist nämlich ein rein faschistisches Narrativ. Das hat Mussolini verbreitet, das hat Hitler wieder aufgenommen. Also in Wirklichkeit waren diese ganzen Statuen nämlich überhaupt nicht so weiß. Da ist einfach bei den meisten die Farbe abgeblättert. Auch das alte Rom war eine sehr diverse Gesellschaft, wo sehr viele Leute aus dem gesamten Mittelmeerraum sich hinbewegt haben. Aber wir haben jetzt aktuell wieder ein ganz großes Kommen der klassizistischen Ästhetik, der Statuen, einem Traum vom alten Rom. Mark Zuckerberg ist nur einer von vielen, die das so vertreten. Hier sehen wir mal so eine Nachstellung auf der einen Seite, wie bunt die Statuen denn tatsächlich waren und auf der anderen Seite eben den berühmten David von Michelangelo. Und weitere architektonische Träume finden sich hier. Eben auch in einer Zeit, wo die Statuen eigentlich gestürzt wurden und so das nächste Bild nicht erschrecken, das ist nur ein Render, das ist bisher nur ein Entwurf. Das ist aber ein realer Plan des Tech-Unternehmers Ross Calvin, der eben auf die Insel Alcatraz so einen Prometheus stellen möchte, Höhe 137 Meter, also er soll die Golden Gate Bridge auch noch überragen. Bravo. Wir kommen zu kolonialen Utopien und den Ingenieurseliten. Das mache ich relativ kurz. Ich lasse hier im Hintergrund zum Trost ein Video laufen. Da ging es um Technocracy Incorporated. Da war auch der Großvater von Elon Musk in Kanada eine führende Person. Das war eine Bewegung, die von einer Ingenieurselite in der Politik geträumt hat oder das geplant hat vielmehr. Da ging es um Energiezertifikate statt Geldhandel, um eine Abschaffung der Demokratie. Und es wurde auch schon damals geklagt, dass die Gesellschaft nicht fähig sei, sich den Technologien anzupassen, dass es eine kulturelle Verzögerung gäbe. Im Endeffekt hat sich diese Bewegung dann in Luft aufgelöst, weil sie eigentlich keine wirkliche politische Vision entwickeln konnten. Der Großvater von Elon Musk ist dann ins frisch gegründete Apartheidsregime nach Südafrika gezogen. Und worauf ich jetzt leider nicht eingehen kann, ist, was wir auch noch im Stück hatten. Wir haben uns ein bisschen mit dem Apartheids-Mindset, wie ich es nenne, von Peter Thiel, Elon Musk und David O. Sachs, dem KI- und Kryptozar im White House, beschäftigt. Und auch mit dem Buch, was Thiel und Sachs in den 90ern schon geschrieben haben in Stanford, The Diversity Myth. Da geht es eigentlich auch schon um einen Angriff auf die sogenannte Multikulti-Bewegung. Dann gibt es hier in Parallelschalte, das könnt ihr natürlich jetzt nicht alles lesen, auf der rechten Seite seht ihr eine Darstellung des Freistaat Fiume. Das war so eine protofaschistische Kommune, kann man sagen, aus einer sehr kunterbunt zusammengemischten Menge von Menschen. Es wurden Orgien gefeiert, Drogen genommen, aber es gab eben auch den soldatischen Fetisch. Es wurden so ein paar inszenatorische Elemente des Faschismus, die sich später beim Marsch auf Rom tatsächlich wiedergefunden haben, sind dort entstanden. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorschau auf die Startup-Cities, auf so diese, die Inbesitznahme von bestimmten Städten oder Landstrichen, um dort einfach seinen eigenen Staat zu gründen. Auf der linken Seite das Atlantropa-Projekt des Münchner Architekten Hermann Sörgel von 1928. Das war wirklich groß. Ja, also der Mann hat davon geträumt oder es ganz konkret geplant, den europäischen mit dem afrikanischen Kontinent zu verbinden, indem man nichts Geringeres als das Mittelmeer trockenlegt. Da gab es diverse Staudämme, die gebaut werden sollten, mit einer unglaublichen Menge von Arbeitern. Genau, und das Ganze hat er mit einer wirklich sportlichen Multimedia-Kampagne untermauert. Er hat einen Film gedreht, er hat ein Institut gegründet, Manifeste geschrieben, die schreiben alle sehr viele Manifeste, ein Libretto für eine Atlantropa-Symphonie, aber leider ist das Ganze trotzdem nichts geworden, oder Gott sei Dank. Und der Mann ist sehr verbittert gestorben. Wir haben aber heute ähnliche Ideen. Ja, ihr seht hier unten das Seasteading Institute, das plant ja so diese Inselstädtchen in internationalen Gewässern. Dann gibt es die Idee eines Network States. Und was tatsächlich umgesetzt wurde, das auch nur kurz, ist Startup City Prospera auf einer Insel vor Honduras. Diese Startup City wurde tatsächlich gegründet mit vornehmlich US-amerikanischen Investorengeldern. Während des Putsches wurden mehrere Richter ausgetauscht, bis das dann genehmigt wurde in Honduras, und dann fingen die an zu bauen. Pikanterweise war da auch eine 100%ige Tochtergesellschaft der TU München beteiligt, die TUM International. Die hatte auch einen Investorenkongress veranstaltet in München 2019 unter dem Motto Technology verpflichtet, hat sich dann später aber verabschiedet aus dem Projekt wegen der Menschenrechte. Jo. Apropos Menschenrechte, was im futuristischen Manifest schon angelegt ist, ist so diese Idee eines neuen Menschen, und die ist natürlich sehr weit verbreitet über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, über viele verschiedene Szenen. Es gibt sie in der Religion, wo man von einer neuen Seele träumt durch irgendeinen orgiastischen Akt oder durch Askese, in der Kunst, in der Wissenschaft, aber natürlich auch im Totalitarismus, vor allem so um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, hat man immer wieder von der Verbesserung des Menschen, hat man die geplant auf verschiedenen Ebenen, im Faschismus, im Nationalsozialismus, im Sowjetkommunismus. Es gibt aber auch positive Ansätze, die eher konstruktiv sind, und Wissenschaftler schreibt, es ginge dabei um Hingabe, aber die Geschichte ist eben auch eine Geschichte von Gewalt, Terror und Verbrechen. Denn wenn man so einen neuen Mensch, so ein Ideal entwirft, ist natürlich die Frage, ist das eine individuelle Entscheidung oder hat man das dann so als gesellschaftlichen Imperativ? Also muss sich dann da jeder dran halten? Und ab da fängt das eben an, ein Politikum zu werden, das zum Teil auch mit Gewalt durchgesetzt wird. Nämlich, wenn der sogenannte alte Mensch, den man für überwunden hält, beiseite geschafft werden soll, auf die eine oder andere Weise. Wir sehen hier bei Leni Riefenstahl Olympia 1938, der bekannte Propagandafilm, das Körperideal. Und hier ist ein Mini-Filmausschnitt aus dem Anfang von Olympia. Lustigerweise orientiert auch sie sich wieder an diesen alten weißen Statuen, die sie dann überblendet in den idealen, perfekten olympischen Körper. Der Transhumanismus, auf den ich jetzt nur sehr oberflächlich eingehen werde, auch wenn das gerade eine sehr wichtige Strömung wieder ist mit vielen Unterströmungen, der Transhumanismus hat sich ja auch so, der Kern des Ganzen ist im Grunde, die menschlichen Grenzen durch Technologien zu überwinden, also die körperlichen, intellektuellen und psychischen Grenzen. Der Begriff stammt von dem Eugeniker Julian Huxley, und auch da ging es anfangs um individuelle Entscheidungen. Es sind da ja auch viele interessante Ideen dabei. Es gibt in der Medizin viele Elemente, die sehr nützlich sind, die im Grunde transhumanistisch sind, die Prothese, das Hörgerät und so weiter und so fort. Und ich habe hier mitgebracht so eine Art Reklamationsschreiben des britischen Futuristen Max Moore von 1999. Könnt ihr im Netz auch finden. Der Brief an Mutter Natur, wo er eben beklagt, wie unvollkommen der Mensch ist, und dann ganz konkrete Änderungsvorschläge macht. Da geht es um eine Kontrolle über die Gene, um ein Metagehirn. Und eine Weiterentwicklung dieses Gedanken ist dann natürlich das Biohacking und die Idee von Longevity, die gerade wahnsinnig boomt, also die Gesundheitsspanne zu maximieren, möglichst unsterblich zu werden. Das kippt dann schon in so eine gottgleiche Hybris. Das ist ein riesiger Markt, der dockt natürlich an der uralten Sehnsucht des Menschen an. Es gibt Kliniken, es werden jetzt Stammzellentherapien, Gentherapien, Immunsuppressiva wirklich wie Bonbons konsumiert. Ja, also die Norm schafft dann einen bestimmten Druck. Und wenn das so weitergeht, ich habe hier noch so ein Minischnipsel aus unserem Stück mitgebracht.
Die Norm bestimmt längst die Ästhetik.
Naja, man hört es nicht.
Unsere Norm. Wir nennen sie Individualismus.
So geht es dann nämlich weiter, wenn ein bestimmtes äußerliches oder intellektuelles Ideal als gesellschaftlicher Imperativ formuliert und etabliert ist, dann fällt es natürlich auf, wenn Menschen dann nicht mitziehen, vielleicht auch, weil sie nicht mitziehen können. Und so wird das dann zu einem Klassenprivileg. Es schafft eine große Ungleichheit. So eine weitere Umdrehung sind dann die Enhanced Games, die für nächstes Jahr in Las Vegas geplant sind, sponsert von Peter Thiel und Christian Angermeier. Da geht es dann darum, dass gedopte Spitzensportler gegeneinander antreten. Und da hat man natürlich wegen der vielen Biotech-Firmen, die daran beteiligt sind, einen Markt im Auge. Nämlich all die Männer, all die Menschen. Also sie haben sehr Oh. Jetzt. Danke. Hier apropos Norm, apropos Verbesserung, da fangen wir doch gleich bei den Kindern an. Der Pronatalismus, von dem habt ihr sicherlich auch schon gehört. Elon Musk ist ein prominenter Vertreter. Das ist eine Bewegung, die geht davon aus, dass es zu wenig Kinder gibt auf der Welt, also dass sich die Menschen ganz dolle fortpflanzen müssen. Und damit ist natürlich nicht gemeint, zu wenig Kinder überhaupt, sondern zu wenige von den richtigen Kindern. Entweder ethnisch betrachtet oder sie meinen die politische Einstellung oder sie meinen den IQ, die Gesundheit oder. Ich kann jetzt, die Zeit läuft davon, rasant, auf die ganzen Menschen, die hier angeführt sind, als Redner dieser Rednerinnen dieser Konferenz nicht im Einzelnen eingehen. Nur kurz gesagt, die Familie Collins, die man da sieht, da träumt die Mutter von einer amerikanischen Verdienstmedaille, wenn sie dann mal ihre 14 Kinder bekommen haben soll, die sie plant. Das erinnert so ein bisschen an das Mutterkreuz. Die Kinder dieser Familie werden nach Geschlecht sortiert. Das planen die vorher, in welcher Abfolge die Kinder geboren werden. Die werden im Reagenzglas gezeugt, per Kaiserschnitt geboren. Und sie sollen laut eigener Aussage intelligenter, gesünder und glücklicher sein als andere, die Designerbabys. Daran knüpft ein Text von Nick Land an, den ich jetzt aufgrund der rennenden Zeit weglassen werde. Hyper-Racism, auch der ist im Internet zu finden. Da geht es so darum, wie sich die Gesellschaft nach IQ und diesen IQ koppelt er auch mit der sozioökonomischen Kraft der Menschen in zwei Lager aufteilt, die immer weiter auseinanderdriften. Und er nennt dann, Zitat, den unteren Pol den Abfall. Da sind wir dann schon sehr nah an der Eugenik, an der Euthanasie im Nationalsozialismus, dass man Menschenleben so bewertet. Es gibt da noch einen weiteren Buddy von Peter Thiel, dem er einen Klappentext für ein Buch geschrieben hat, der unter Pseudonym auf einer Website angeregt hat, die Menschen mit einem IQ unter 90 zwangssterilisieren. Und auch Björn Höcke redet von gesunden Gesellschaften mit gesunden Schulen. Da sollten wir aufmerksam bleiben. Wir kommen zum Neoliberalismus, auch das ganz schnell. Peter Thiel wird sehr oft zitiert mit dem Ausspruch, Freiheit und Demokratie sind nicht vereinbar. Das hat er schon 2009 gesagt. Ja, das ist natürlich besorgniserregend, aber es sind viele Neoliberale der alten Schule, und damit meine ich jetzt eben nicht Ayn Rand, die in den USA sehr prominent ist, sondern ich meine wirklich die auch im deutschsprachigen Raum entstandene neoliberale Schule. Ab 1947 gab es zum Beispiel die Mont Pelerin Society, die wurde in der Schweiz gegründet von Hayek. Und das ist bis heute ein loses Netzwerk, was durch die ganze Welt verteilt ist, wo sich Menschen, Wirtschaftswissenschaftler lose miteinander verbinden. Und viele von denen sitzen in sehr einschlägigen Positionen, sind Regierungsberater, sind in Thinktanks und so weiter und haben diverse wirtschaftspolitische Ideen auf den Weg gebracht. Und da ist immer wieder, fällt auf, dass es da eine große Demokratieskepsis gibt. Es gibt auch eine gewisse Skepsis der Dekolonisierung gegenüber, schon sehr früh. Und es gibt eine Skepsis den Frauenrechten gegenüber. Das sind so Fäden, die sich da durchziehen. Darauf möchte ich nur deshalb hinweisen, weil vor diesem Hintergrund ist natürlich der Satz von Peter Thiel, ordnet sich da in eine Tradition ein. Denn die Freiheit, die er meint, ist vielleicht nicht die Freiheit, die wir meinen. Wenn man eine wirtschaftslibertäre Gesellschaft vor Augen hat, dann ist es natürlich nur logisch, dass demokratische Bestrebungen oder sogar eine stabile Demokratie diesem Durchwirtschaften, würde ich mal in Anführungszeichen sagen, im Wege steht. Genauso wie eine Dekolonisierung und die Rechte von Frauen. Man denke nur an die Gratis-Care-Arbeit. Milton Friedman hat zum Beispiel gesagt, ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft, wenn sie einmal etabliert ist, eine freie Wirtschaft zerstört. Die Mont Pelerin Society kann ich jetzt leider zeitlich nicht mehr ganz so ausbreiten, wie ich gerne hätte. Aber in den 90er Jahren gab es noch eine interessante Bewegung, den Paleolibertarismus. Der war gesellschaftlich konservativ, also es ging um Familie und Kirche und wirtschaftsliberal. Und in diesem Dunstkreis gab es einen Essay von Murray Rothbard, Right-Wing Populism, a Strategy for the Paleo Movement von 1992. Und dort entwirft er eine Idee, mit den Rednecks gegen die Eliten sich zu wehren. Also der Neoliberalismus, der ja von Natur aus jetzt erstmal nicht die Arbeiterklasse mit einbezogen hat, der wird in dieser Schrift ausgeweitet. Da wird übrigens auch äußerst positiv über David Duke, eine Führungsfigur im Ku Klux Klan und einen sehr bekannten Rechtsextremisten gesprochen. Und das Wort America First fällt auch sehr oft. Nur so. Ich komme jetzt zum Dark Enlightenment, Curtis Yarvin, den kennt ihr bestimmt schon alle, ich erwähne ihn trotzdem. Der war ein Blogger, Softwareentwickler und ist einer der Neoreaktionären, die jetzt gerade im Valley eine große Rolle spielen. Er hat sich im Grunde Doge ausgedacht, bei ihm hieß es noch Rage, Retire All Government Employees, und das ist schon ziemlich lange her, dass er sich das ausgedacht hat und auch aufgeschrieben hat. Er ist der Meinung, dass der Staat von einem CEO oder einem König oder einem roten Cäsar geführt werden soll. Rot meint natürlich republikanisch. Und der soll umgeben sein von ein paar Technokraten, verweist zurück zu Technocracy Inc. Und im Moment sagt er immer, Trump sei ihm eigentlich zu lasch. Curtis Yarvin wurde sehr stark von Peter Thiel gefördert. Und bei ihm finden sich einige Gedanken, dass Philosophen Julius Evola, das war ein italienischer Philosoph, der eben auch im Umfeld der Futuristen sich bewegt hat. Er war auch ein Mussolini-Sympathisant. Später hatte er mal Kontakt zur SS. Er war so etwas wie ein spiritueller Rassist, denn er war gegen den Katholizismus und hat sich eher so dem Hinduismus und dem Buddhismus zugewandt. Er war ein absoluter Gegner der Moderne, auch der Französischen Revolution übrigens. Und er hatte so eine Idee von einer geistigen Aristokratie. Er war wiederum ein Ideengeber für die italienischen Neofaschisten wie den Ordine Nuovo, aber auch für die Untergrundbewegungen in der Zeit der Anni di Piombo, also die bleierne Zeit der 70er, 80er Jahre, wo Italien ja von wahnsinnig vielen rechtsterroristischen Attentaten erschüttert wurde. Ab den 80ern wurde Evola dann auch von der identitären Bewegung aufgegriffen und sein Buch Die Revolte gegen die moderne Welt ist auch in einem deutschen Verlag wieder aufgelegt worden. Ganz kurz noch zu Peter Thiels Antichrist-Bestrebungen in letzter Zeit. Das ist so das Werbeplakat seiner Lectures. Ich glaube, seine PR-Abteilung hat gerade viel zu tun. Ich werde nicht näher auf die Inhalte dieser Lectures und Peter Thiels Äußerungen zum Antichristen eingehen können jetzt in der Kürze der Zeit. Interessant finde ich nur, dass die Gründerin von dem Acts 17 Collective zur Anerkennung Christus in der Tech-Branche, heißt das mit vollem Namen, die Gründerin ist die Frau von einem der Gründer von Anduril, von dem Rüstungskonzern. Also so fügen sich diese Netze auch immer wieder zusammen. Und mir ist wichtig zu betonen, dass es sich bei dem nationalen Christentum, was sich gerade in den USA massiv breit macht, groß macht, sichtbar wird, natürlich um eine in erster Linie politische Bewegung handelt. Und die ist organisiert. Peter Thiel und J.D. Vance haben zum Beispiel auch eine App gesponsert mit 40 Millionen, die Hello App, das ist so eine Gebets-App, die es auch in Deutschland gibt. Da werben auch Influencerinnen wie Gwen Stefani für. Und naja, theatral betrachtet sind religiöse Inszenierungselemente immer schon ein beliebtes Mittel von Autokraten jeder Couleur gewesen. Weil ich mich beeilen muss, hier sieht man die Faust mit dem Rosenkranz. Das hat schon inzwischen kriegerische Momente, das hat eine starke Freund-Feind-Markierung. Ich erinnere an Carl Schmitt, den Peter Thiel auch gerne liest, wie man weiß. Und wir kommen zum Akzelerationismus. Das ist ein sehr vielfältiges politisch-philosophisches Spektrum. Ich gehe jetzt nur aufgrund der Kürze der Zeit ganz kurz auf Nick Land ein, der an der University of Warwick in den 90er Jahren einer sozusagen der Väter des modernen Akzelerationismus war. In seiner Denke ist der Kapitalismus keine menschliche Erfindung, sondern eine autonome Kraft, die sich durch positive Rückkopplungsschleifen selbst beschleunigt. Und er ist der Meinung, dass man den Kapitalismus nur durch so eine Art radikale Flucht nach vorn, naja, er will ihn gar nicht überwinden, er will ihn eigentlich verstärken. Ja? Er spricht sehr verächtlich über den Menschen, er nennt den Menschen Meat. Hat so in einem Text namens Meltdown aus der damaligen Zeit, hat er so diese Idee, dass durch eine technokapitalistische Beschleunigung die Menschen sich auflösen und verschwindende Wesen sind, die von den maschinellen und ökonomischen Prozessen einfach überrannt werden, so wie geschmolzen werden. Also im Grunde ist der Gedanke posthuman, hat jetzt auch nicht irgendeine humanistische Zielsetzung. Hier sind noch ein paar Zitate von ihm. Und im Rechtsterrorismus gibt es diese Idee des Akzelerationismus übrigens auch, dass man nämlich, das Video geht gleich los, dass man nämlich durch Anschläge die Gesellschaft zum Kollaps bringt. Das hat Brandon Tarrant, der Attentäter von Christchurch, 2019 auch ausformuliert. Das ist so eine Idee, die auch sehr gewaltsam ist. Bitte? Ich habe schon gesagt, das Video kommt gleich. Hier kommt es.
Form of software that runs on humans.
So, das ist jetzt EAC, der effektive Akzelerationismus von 2022, 2023 ist der entstanden. Das ist Bezos, aka Guillaume Verdun, ein Quantencomputerforscher, dem inzwischen natürlich auch alle einschlägigen Personen folgen. Er nennt sich selbst Meme-Landschaftsbildhauer. Und er ist sozusagen, ich mache es ganz kurz, so ein bisschen der Spiritus Rector auch dann von Marc Andreessen mit seinem Techno-Optimist-Manifesto, aus dem ich jetzt ganz kurz noch zitiere, weil die Zeit rennt. Wir sind keine Opfer, wir sind Eroberer. Das Ganze hat so eine wahnsinnig heroische, der Blitz arbeitet für uns, so eine wahnsinnig heroische Haltung. Und das Lustige an diesem Manifest, zu dem ich jetzt so ein Video spiele, was ja noch fast zu langsam ist für diese Ideen, die Idee ist eigentlich, es gibt so eine Art thermodynamische Pflicht des Universums, drunter geht's auch nicht, Leben und Intelligenz zu vermehren. Technologie und Kapitalismus sind die Motoren der Evolution. Sie sprechen sich aus für so ein grenzenloses Wachstum. Und dann zitiert er wirklich total wild, quer durcheinander, das Manifest der Futuristen, Nick Land, Ayn Rand und noch viele, viele mehr. Das Ganze hat auch so ein bisschen so einen religiösen Drive. Es ist eine technolibertäre Bewegung, die natürlich staatliche Regulierung ablehnt. Und alle, die regulieren, nachdenken, beschleunigen, begrenzen wollen, sind Doomer, sind einfach unmöglich. Also die Stagnation bezeichnen sie als den sicheren Tod der Zivilisation. So, warum das alles? Ja, ich hatte in die Ankündigung geschrieben, was das alles mit Palantir zu tun hat. Das ist natürlich jetzt hochgegriffen. Aber ja, der Punkt Kontrolle ist wirklich etwas, was sich, je mehr ich gelesen habe, herausgearbeitet hat aus all diesen Ideologien und auch aus all den Beobachtungen der aktuellen Entwicklungen. Die Ideologien, die ich jetzt nur in Teilen vorstellen konnte, die haben alle implizit die Kontrolle über Menschen, über Körper, über Ressourcen, über Kapital, Wissen, Arbeit, Länder, Internet, Ideen, Politik. Das ist ein Autoritarismus, der sich auf ganz viele Felder erstreckt. Und ich komme gleich zu Palantir. Die Drehtüren zwischen Politik und Privatunternehmen scheinen sich immer schneller zu drehen, vor allem auch im ganz sensiblen Sicherheitsbereich. Ich habe hier sozusagen als Vorspeise zu Palantir.
Ich war fasziniert von der Technologie, einfach die Möglichkeit, also für Geheimdienste und für Justizverfolgungsbehörden, Polizei, auf jedes Handy der Welt innerhalb von kürzester Zeit zugreifen zu können, Zero Click, nur indem man die Nummer kennt.
So, das war jetzt Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, der inzwischen auch in Cybersecurity macht. Der hat direkt nach dem Ende seiner politischen Karriere als Berater bei Peter Thiel angefangen und dann hat er ein Cybersecurity-Unternehmen namens Dream gegründet, und zwar zusammen mit dem CEO der NSO Group. Pegasus ist wahrscheinlich hier vielen von euch bekannt. Die Spionagesoftware, mit der viele Aktivistinnen, Politikerinnen, Journalistinnen und so weiter weltweit überwacht wurden. Zu Palantir nun haben wir viel recherchiert. Wir haben mit Palantir selbst gesprochen. Ich war bei vielen LKAs und habe mir auch die Software, die da im Einsatz ist, natürlich habe ich mir nur Demos anschauen können und konnte mir ein relatives Bild machen, das natürlich sehr stark begrenzt ist, denn in die Software reingucken können wir natürlich nicht, und das ist Teil des Problems. Ja? Die mangelnde Transparenz, die ja schon vielerorts genannt wurde. Ich habe nach vielem Nachdenken und nach vielem Abwägen diverser Details zu dem Thema zwei Hauptpunkte, die ich sehe. Und das eine ist so ein langsames, schleichendes Verschieben von Grenzen. Denn es ist bei Palantir schon so, dass, ich würde sie mal Security-Influencer nennen, dass sehr marketingerfahrene Menschen da ein Produkt verkaufen, was vorab entwickelt wurde und was mit all seinen Möglichkeiten sehr lecker ist, erstmal so für Behörden, aber nicht unbedingt rechtskonform. Und dann wird dieses Produkt beworben, zum Beispiel so. Das ist eine Anzeige von der Seite der größten deutschen Polizeigewerkschaft. Das war jetzt nur ein kleiner Teil dieser Anzeige. Und diese Anzeige, dieses Advertorial, das sieht so aus wie ein langer wissenschaftlicher Artikel, ist nicht gekennzeichnet. Ich habe da mal nachgefragt vor 2,5 Monaten, da wurde gesagt, nee, ja, die Kennzeichnung, das war ein Versehen, die sei in Arbeit, ist sie nicht. Und auf dieser Anzeige wird eben für die KI-Tools von Palantir geworben. Die sind in Deutschland aber noch verboten. Auch das ist in Arbeit. Also, durch diese schleichenden Verschiebungen, da werden dann Softwarepakete gekauft und dann werden die Gesetze angepasst. Das haben wir gerade in Baden-Württemberg erlebt. Das erleben wir an vielen anderen Orten auch, die ganze Debatte darum. Das heißt, da wird langsam die Demokratie ausgehöhlt. Das Ganze findet ohne öffentliche Debatte in einem ausreichenden Maß statt. Und das ist etwas, was wir genau im Auge behalten müssen. Der andere Punkt ist natürlich, wenn man eine Software mit den Aktivitäten und mit den Werten, die Palantir vertritt, das sieht man an den Orten, wo das Unternehmen tätig ist, und das sieht man einfach, wenn man sich, und man sollte neben Peter Thiel wirklich nicht Alex Karp vergessen, wenn man sich Alex Karp auf Panels anguckt, was da für Werte vertreten werden, dann müssen wir uns wirklich fragen, sind das unsere Werte? Und wenn dann, wie manche Politiker das gerade tun, und hier muss ich nicht gendern, gesagt wird, das sei doch unerheblich, ob diese Werte mit unseren Werten übereinstimmen, denn diese Software sei ja eingehegt, dann möchte ich doch noch mal daran erinnern, hier vielleicht machen wir es so per Video schnell.
The data trap is this, that if you allow another country to gain access to really critical data about your society, over time, that will erode your sovereignty. You no longer have control over that data.
Und apropos Werte, und dann bin ich auch am Ende und wir können noch Fragen stellen. Hurra. Die Frage, die sich ja mit der aktuellen Regierung muss ich, glaube ich, nicht näher darauf eingehen, mit der aktuellen US-Regierung auch stellt, aber auch mit anderen Aktivitäten von Palantir in anderen Ländern, lässt sich vielleicht jetzt hier in diesem Video am besten demonstrieren. Das ist ein Video, was auf Twitter von Homeland Security gepostet wurde. Und ist es jetzt nicht so, dass sich diese Tech-Oligarchen nicht in die deutsche Politik einmischen würden? Ich möchte deswegen enden mit einem Zitat von so roundabout, ich habe es so ein bisschen umgebaut, von dem Historiker Timothy Snyder, weil es ja um unseren Freiheitsbegriff geht. Freiheit darf eben nicht nur für Auserwählte gelten. Freiheit ist kein Luxusgut und Freiheit braucht soziale und menschliche Rahmenbedingungen. Freiheit ist kein natürlicher Zustand, sondern ein gemeinsames Werk, auf das wir aufpassen müssen. Dankeschön.
Vielen Dank. Es bleibt also noch ein wenig Zeit für Fragen und ich schaue zum Signal Angel, dort sehe ich noch nichts, aber ich sehe am Mikrofon 4 eine Frage.
Herzlichen Dank für den Überblick. Was ich gerne besser verstehen würde, ist, was ist das Klebemittel von diesem neurechten Bündnis, über das wir jetzt einen Überblick bekommen haben? Also, wieso gehen Menschen, die behaupten, sich am christlichen Menschenbild zu orientieren, so gut zusammen mit Leuten, die sagen, sie wollen den Menschen an sich überwinden? Während des Kalten Krieges war es so, dass Neoliberale und christliche Fundamentalisten zumindest gemeinsam Kommunisten gehasst haben und Linke im Inland. Was ist heute sozusagen das eine Element zwischen diesen Leuten, die sehr unterschiedliche Menschenbilder und Utopien haben?
Ich glaube sehr stark an die kognitive Dissonanz, die wir alle haben. Also ich glaube wirklich, dass Menschen, das Klebemittel ist so eine Art White Supremacy. Das ist ein sehr starker Punkt, der Wunsch, wer zu sein, der Wunsch durch andere Menschen, die auch so eine Projektionsfläche darstellen, stärker zu werden. So funktionieren ja im Moment alle Rechtsrucke weltweit. Und das Christentum ist, wie wir hier gerade auch gesehen haben, auch bei Leuten wie Charlie Kirk oder seiner Frau ja auch elastisch. Also ich würde wirklich bei manchen Menschen wirklich fragen, ob das so, also ich glaube ist generell etwas, was sehr elastisch ist, was man interpretieren kann in die eine oder in die andere Richtung. Ja, ich weiß nicht, ob da die Kirche so konform ginge, zumal Peter Thiel ja auch Papst Leo als den Antichristen schon bezeichnet hat. Also anything goes. Ich weiß nicht, ob viele von diesen Traditionalisten so stark auf den Sektor KI und die Abschaffung des Menschen überhaupt gucken. Das ist meine These. Also wenn wir jetzt von der Bevölkerung sprechen.
Danke. Leider ist die Zeit jetzt so kurz, dass wir keine weiteren Fragen mehr schaffen werden. Aber du kannst kurz sagen, wo man dich noch treffen kann, um weitere Fragen zu klären.
Ich würde hier einfach links da rausgehen. Da kann man noch ein bisschen sitzen und ich unterhalte mich echt gerne noch mit euch, wenn ihr Lust habt. Danke.